Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Aber wir haben alle Abgründe. Und ich finde das normal. Das war also keine nur angenehme Zeit in der Schule. Und trotzdem haben mich Mobbing-Erfahrungen und solche Dinge auch viel über die Gesellschaft gelehrt. Ich gucke heute auf die Leute, die mich vielleicht damals geschädigt haben, zurück und denke mir, okay, bin eigentlich auch nicht geizig. Also ich habe tolle Mentoren und Freunde gehabt, die mir so ein bisschen diese Krämersparsamkeit versucht haben rauszuprügeln.
Kam deine Frisur auch durchs Sparen am Friseur?
Wie heißt unser Gast?
Felix Krämer. War mit mir schon in der ersten Klasse. Bin ihm immer wieder begegnet. Bin auch froh, dass er wieder in Dortmund ist, viel anpackt. Genussmittel uns heute mitgebracht hat und uns auch daran geführt hat.
Die Frage, die noch unten drunter liegt, wir sprechen mit Felix Krämer, wir haben ein total interessantes Thema, aber die Frage, die noch unten drunter ist, wird Nicoletta Knust es schaffen, loszulassen? Wird sie theoretisch bleiben oder lässt sie sich fallen?
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals so gehört wie Nicoletta und wie Jörg? Wir sind schon da, in der Hafenbar, in der Hafenbar.
Im Lensing Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddäus. Heute zu Gast Felix Krämer.
In der Hafenbar.
Ja Felix, abgesehen davon, dass wir uns schon sehr lange kennen, haben wir uns natürlich auch über dich informiert. Ein bisschen recherchiert und unsere Ergebnisse würden wir dir gerne mal darbieten. Jörg fängt an.
Genau, wir machen das nämlich, Felix, zweigeteilt. Das haben wir uns so überlegt, Nicoletta und ich, dass wir immer, also es gibt ja für Leute nicht nur Gutes. Also was manches findet man ja auch an sich selbst nicht toll. Und das haben wir jetzt aber separat zusammengetragen. Ich werde dir zuerst vortragen, was zu deinen Gunsten vorliegt. Felix Krämer kann die guten Dinge des Lebens, Schnaps brennen und Pralinen. Jetzt hat er sich auch noch vorgenommen, Dortmund optisch schön zu machen. Mit einem eigens dafür gegründeten Verein. Er ist Physiker, entwickelt Immobilien, kann Klavier spielen. Und wenn er sich heute vornehmen würde, den Florianturm um 50 Meter zu erhöhen, dann wäre das morgen erledigt. Denn so ist er. Machen, 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 am besten alles gleichzeitig. Unheimlicherweise gelingt das auch. Fühlst du dich, Felix, von uns hier an der Stelle, zumindest positiv, richtig beschrieben?
Also ich glaube nicht, dass ich den Florianturm erhöhen kann. Aber dass ich gerne Dinge mache, das stimmt. Und dass ich zu viel mache, das stimmt auch.
Du machst zu viel?
Ja.
Oh, das ist interessant. Das heißt, woran spürst du das? Also merkst du, dass du morgens aufstehst, bist erschöpft, willst du dich mit lieber im Bett bleiben?
Nee, ich habe das mit der Erschöpfung habe ich leider gar nicht. Ich könnte wahrscheinlich noch so Adrenalin in Tüten abgezapft verkaufen.
Ach echt?
Für andere Leute. Aber es ist einfach organisatorisch viel und es ist dann auch schwierig, sich zu fokussieren. Und wenn man so über vielen Dingen schwebt und die alle erreichen will, dann ist natürlich auch die Frage, schafft man das in der Anforderungen der Forschung, die man hat. Und das muss man immer so ein bisschen abwägen. Mehr oder besser oder so.
Priorisierst du oder reagierst du auf am meisten fordert, am meisten drängelt?
Beides. Beides. Ne? Also man kommt bei mir weiter, wenn man viel drängelt. Gerade in der Hausverwaltung, in der Vermietung ist das ein Thema, muss man einfach mehrfach stoßen, bis man was kriegt. Aber ich priorisiere auch natürlich. Ne?
Obwohl ihr beiden, das fällt mir auf, ihr seid so Geschäftsleute, dass ihr so diesen Sprech drauf habt, priorisieren. Also das heißt,
du
ziehst sagen vorher, ich bin ja von Haus aus Medienheini, deswegen sagen wir versuchen ja einmal möglichst, priorisieren ist Fachsprache.
Ja, du musst sortieren, dringend und wichtig.
Genau, das Dringende machen oder voraus. Auszögern, also was du heute kannst besorgen und diese Sache.
Ja, du jonglierst.
Bei uns in der Krämerfamilie wird man so mit ganz vielen Bauernweisheiten aufgezogen und das heißt, was du heute ganz besorgen, verschiebst du nicht auf morgen. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen, pipapo. Ja, also das ist alles
erst die Arbeit.
Da ist schon viel auch anerzogen oder auch so dabei von Familienseite und das versucht man auch, das ist jetzt keine Pflicht oder so, die man da erfüllen muss, da sind wir schon sehr liberal groß geworden auch, aber man versucht schon was zu leisten, geht schon auch um Leistung.
Du bist ja heute deswegen unser Gast, weil du etwas Spektakuläres gemacht hast, wie ich finde. Zum einen warst du draußen in der Welt, reden wir nachher drüber, wie das in Regensburg war beispielsweise. Naja, aber im Ernst, Regensburg ist aus meiner Sicht, ich war vergangenes Jahr zum ersten Mal da, wirklich eine andere Welt. Aber du hast vor allen Dingen das Traditionsunternehmen Krämer übernommen, das es seit 1863 gibt. Du hast mit deiner Mutter zusammen entschieden, der Ort, an dem wir hier sind, der ist zu hässlich, den machen wir schöner. Darüber reden wir aber später noch. Jetzt erstmal, Nicoletta, musst du das tun, dass du deinen alten Schulkameraden, was habt ihr zusammen gemacht? So ein sehr freizügiges Krippenspiel.
Oder nein, das war viel später. Das ging 93 los in der ersten Klasse und wir wurden nebeneinander gesetzt.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Also das ist irgendein Grund?
Das wird die Lehrerin, es gab auf jeden Fall einen Plan, es war kein Zufall.
Kommt jetzt das mit der Klebe?
Ich glaube, das habe ich vergessen.
Sehr gut.
Ich kann zum Glück viel vergessen, bin mich nachtragend.
Auch gut.
Aber die Geschichte kannst du mir gerne nochmal auf die Sprünge helfen. Nee, wir waren aber nicht lange nebeneinander, weil Felix konnte schon lesen und schreiben, glaube ich auch. Und, auf jeden Fall ist er direkt in die zweite Klasse.
Und das hat dich unter Druck gesetzt. Er hat direkt eine Klasse übersprungen.
Das gab es auch nur einmal.
Einmal der Jüngste.
Aha.
Lebenslang.
Hättest du auch die Klasse überspringen wollen? Hättest du das gut gefunden, wenn es...
Nein, aber ich habe meinen Bruder dazu gebracht, dass er mit 5 eingeschult wurde. Das hat mir imponiert. Dem habe ich dann Lesen und Schreiben beigebracht. Der war 3 Jahre jünger und dann hat der es dir gelernt. Und
früh inspiriert.
Ja, ja.
Den anderen Teil dann kennenzulernen, als ihr später Teenager wart. Wenn ich mir vorstelle, man ist Teenager und einer ist dabei, da haben die Eltern sowieso eine Schnapsfirma. Das wäre natürlich der Hammer gewesen, wenn ich sowas in meiner Umgebung gehabt hätte.
Die Asskarte ist nie gespielt worden.
Nein, ich glaube auch das.
Als Schnapsbrenner wird man richtig hart an die Kandare genommen. Also auch da gab es wieder so einen Bauernsatz. Und meine Oma hat immer gesagt, wer säuft, ruiniert das Geschäft.
Was, tatsächlich?
Das ist die einfache Antwort dafür gewesen.
Mein Großvater hat zum Beispiel immer das Gegenteil gesagt. Dummheit frisst, Intelligenz säuft. Also das war, damit bin ich auf. Also
bei uns gab es diese tugendhaften Sprüche. Und gerade in Richtung Alkohol, weil das tatsächlich ja auch ein Suchtmittel ist. Und wenn man da dran ist, muss man einen vernünftigen Umgang damit haben. Und es gibt so 2 Schlüsselerlebnisse. Ich habe als Schulkind habe ich immer in der Garage aus den Kartons so die Nüssel getrunken, aus dem Lehrgut, wie Obelix. Und als das rauskam, gab es riesig Ärger.
Wer säuft, ruiniert sein Leben.
Ja, natürlich. Und weil das halt einfach nicht, wenn mit 7 brauchst du keinen Alkohol trinken. Und also ich erinnere mich auf jeden Fall an die Ringposition von meiner Oma an ihrer Hand. Und das andere war, ich habe mal als Teenager, das war dann so mit 14 bin ich auf den Feier gegangen, habe mein Vater hat immer so ein Schnaps-Musterregal im Keller, wo dann, weiß ich nicht, Bayoni, Marille und irgendwelche von allen möglichen Reisen, Mitbringsel und Connections abgestellt wurden. Und dann bin ich runtergegangen, habe alles in so, ich weiß nicht, Christine-Mineralwasser, kennt man das noch, diese kleinen Flaschen mit Multivitaminsaft, die habe ich leer gemacht, voll mit hartem Alkohol. Die Pullen habe ich alle mit Wasser aufgefüllt, also so überall nur so ein Nüssel abgeschöpft. Und dann habe ich das zu einer Party mitgebracht und bin da aber verpetzt worden. Und das war auch Waterloo.
Kennst du den Menschen noch, der das gemacht hat, der dich verpetzt hat?
Ja, Isabel H.
Isabel H. hast du sie denn dann zur Rede gestellt und gesagt, Isabel, warum verpetzt du mich?
Nein, also, na klar haben wir darüber gesprochen, aber wir haben da kein klärendes Gespräch geführt mit 14 oder 13.
Aber raffiniert, ne?
Wirklich, ja, vor allen Dingen gehörige kriminelle Energie.
Wir kommen,
weil wir dabei sind, uns immer noch kennenzulernen. Wie wirst du, wenn du betrunken bist? Weil wir waren noch nie zusammen betrunken.
Ich war so lange nicht mehr betrunken.
Ja, okay, aber dann trotzdem wühle in deiner Erinnerung. Wie ist das? Wirst du aggressiv? Beispielsweise, also
nein.
Schlüpfrig?
Schlüpfrig. Nein, auch nicht. Ich glaube,
ich sage einfach nur, was bei mir passiert. Ich schließe von mir auf andere, was man. Gibt es auch einen Bauanspruch, den man.
Ja, ich trinke keinen Schnaps, deswegen.
Gleich aggressiv ist davon.
Nee, weil ich dann nicht mehr kontrollieren kann, wie schnell es geht, dass ich dahin komme, was du beschreibst. Und damit das nicht passiert, ich bin ja ein bisschen Kontrollfreak.
Also, das heißt, du hast auch Angst vor dem Kontrollverlust.
Ja, absolut. Deswegen würde ich mich da nie.
Das muss man muss das aber auch mal besprechen, weil ich verstehe immer die Leute nicht, die sagen, sowas hätten sie nie im Leben erlebt. Weil man ist ja jung und natürlich geht man über. Ich erinnere mich noch an ein Ausbilderseminar, wo es eigentlich darum ging, Erste Hilfe für Fortgeschrittene zu lernen. Und das ist, da erinnere ich mich wirklich an einen Zustand von Bewusstlosigkeit, weil ich beim Lügenspielen verloren hatte, wo ich weiß irgendwas mit Würfeln und man musste immer eine Dessertschale Wodka austrinken, wenn man falsch gelogen hatte. Das wurde mir natürlich zum Verhängnis.
Hört sich nach zu viel an.
Das war zu viel, Felix. Und ich fand mich in einer Toilettenkabine in einem unwürdigen Zustand wieder. Immerhin, ich wurde wieder wach. Das ist natürlich viel vergönnt. Aber Felix, wenn deine Oma dich schon so ins Leben geschickt hat, gab es das denn?
Diese Momente gibt es bei mir.
Gibt es?
Ja. Du lässt das Vergnügen ja auch nicht aus, ne? Weil du sagst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja,
ist das wirklich ein Vergnügen, wenn es einen so weghaut?
Ach, das sind Fehler. Das ist einfach ein Fehler, wenn was passiert. Ne? Also natürlich will ich auch nicht übermäßig viel Alkohol trinken. Für uns ist es ja, wie gesagt, ein Genussmittel. Ne? Also Alkohol gehört dazu. Wir trinken auch täglich, alle paar Tage.
Homöopathisch dosiert.
So, ne? Homöopathisch dosiert einfach zum, das kann man jetzt gar nicht so öffentlich sagen, aber zum Runterkommen oder irgendwie nach dem schweren Essen oder so. Und das ist einfach bei uns Teil unserer Familienkultur. Und andersrum ist es verpönt, sich zu besaufen. Ne? Das ist bei uns nicht gern gesehen. Ne? Trotzdem bin ich in den 90ern groß geworden und da war das Trend. Also das ist so wie das in anderen Kulturkreisen, vielleicht Dänemark noch oder so. Ne? Das ist ja schon so ein nordisches Ding, dass viel Alkohol getrunken wird. Und als ich jung war, war das, wer einen Kasten Bier leer trinken konnte, war der King. Und ich habe das natürlich nie verstanden. Ich war ein Nerd. Ne? Also ich habe dann schon Klavier geübt und habe irgendwie versucht, irgendwie Matheaufgaben zu lösen oder so. Ne? Oder habe irgendwie Gesellschaftsspiele gemacht oder irgendwie Hobbys gehabt. Und habe dann immer gedacht, warum gehen die Leute in eine Disco und verprassen ihre ganze Knete, um dann am nächsten Morgen ihre eigenen Kotze wach zu werden. Aber ich habe jetzt, also rückblickend würde ich sagen, verstehe ich, dass das zu so einer Art Heiratsmarkt und so einem Kennenlernspiel gehört. Ne? Man enthemmt sich damit, man wird locker, man überschreitet Grenzen und kommt dann in Kontakt.
Das, ich hätte viele,
als Analytiker würde ich das
100, ich bin 100% deiner Auffassung, weil ich hätte mich viele Sachen niemals getraut. Man könnte in der Rückschau sagen, war es gut, dass du dich das getraut hast.
Ja, peinlich, genau.
Aber ich hätte mich viele Sachen nicht getraut. Ich hätte viele Tänze nicht getanzt. Ich erinnere mich, dass ich beim Bundespresseball mehreren Frauen Hebefiguren angeboten habe, die ich gar nicht wirklich kann.
So, also das ist ja einen schönen Mut zu gewinnen, aber es ist halt schlecht, wenn man sozusagen dann auch Grenzen überschreibt. Ne? Also wir kennen alle auch negative Effekte, die Alkoholisierte auf Frauen haben, das brauchen wir, glaube ich, nicht hier weiter ausführen.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Wobei,
das, wenn ich das kurz zu Ende sagen darf, das ist natürlich auch eine Frage in unserer Kultur. Nur wo geht diese Trinkkultur hin? Und ich habe das Gefühl, Leute kriegen einen gesünderen Umgang mit Alkohol hin. Ich glaube aber, dass das, also als Physiker glaube ich, alles ist immer so eine Pendelbewegung. Das heißt, es wird vielleicht auch übertrieben. Vielleicht kommt es auch wieder ein bisschen zurück. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man die Dinge bespricht. Und ich werde für meine Kinder einen offeneren Umgang versuchen. Ne? Die werden bestimmt auch irgendwann mal berauscht irgendwo aufwachen. Also mir passiert es, wie gesagt, als Fehler auch. Ne? Ich bin da Schnapsrenner, ich gehe zu einer Eröffnung vom Kaiserschlips und 15 Leute trinken mit mir einen Schnaps und der Wirt macht die aus Versehen doppelt so voll wie sonst. Dann bin ich auch hinüber. Ne?
Aber woraus lernst du, dass der Umgang sich verbessert oder solider wird?
Ich bin einfach da ein Optimist. Ich glaube, dass sich die Menschen generell verbessern. Ne?
Ach wirklich? Das ist deine Auffassung? Das ist
meine Auffassung.
Nicoletta, glaubst du das auch?
Hätte ich jetzt, glaube ich, nicht geteilt.
Ja, aber ihr seid ja, also ich sag mal, Medienmenschen sind ja dafür bekannt, dass sie sozusagen auch durch die Wiederholung schlechter Nachrichten vielleicht auch schlechtere Annahmen treffen. Da gibt es eine ganz interessante Stiftung, mache ich hier Werbung an der Stelle, die Gapminder Foundation, gegründet von einem Norweger, die sozusagen diese Wissenslücke versucht zu schließen zwischen Berichterstattung und Wirklichkeit. Ne? Ist es wirklich so schlecht? Haben so wenig Frauen Zugang zu Schulbildung? Ist die Einkommensverteilung so? Ne? Und eigentlich sieht man da, wenn man den Maßstab groß genug wählt, dass die Menschheit sich verbessert.
Das stimmt.
Gibt es einen tollen Vortrag, The Best Stats You'll Ever See von Hans Rosling.
Der schon gestorben ist, der war bei der UNO, von Vereinten Nationen hat der gearbeitet.
Und der hat mich im Studium immer aus der Depression geholt. Wenn ich dachte, die Welt geht unter, habe ich den geguckt, habe gedacht, okay, es gibt anscheinend Anlagen und Mechanismen intrinsisch, die Dinge verbessern. Und ich glaube, dazu gehören auch kulturelle Vermischungen, kultureller Umgang mit Dingen. Und auch Alkohol wird darunter
fallen. Und das musste ich gerade denken, als du das sagtest, Felix. Es gibt ja den Moment, wenn man in Medien ist, soll man immer sagen, Alkohol ist nicht gesund. Alkohol beschädigt die Zellen. Und dann lädt man einen Menschen ein, der miesepetrig guckt und sagt, ich verzichte seit langer Zeit auf Alkohol, ich bin ein viel glücklicherer Mensch. Sieht nicht so aus, aber ist egal. Diese Leute kriegen große Medienöffentlichkeit, genau wie die Schauspielerin, die einen Karriereknick hat und deswegen sagt, ich werde mal mich mit Zuckerverzicht in die Talkshow setzen.
Ja.
Aber was dabei immer zu kurz kommt, weil man möchte ja in den Medien nicht Leute zu was womöglich Gefährlichem ermahnen, so ein Schnaps, wenn man irgendwas vor sich hat, wo man sich vorfürchtet, wo man denkt, ich muss jetzt ein bisschen, genau wie du es gesagt hast, ich muss ein bisschen runterkommen. Das machen ja Leute nicht ohne Grund schon lange. Ich erinnere mich, dass ich auf eine Beerdigung musste, wo ich was sagen musste sogar noch. Und natürlich habe ich da vorher einen kleinen Whisky mir reingezwitschert. Mhm. Ein Kumpel.
Klosterfrau Minister, es steht gegen innere Unruhe.
Das finde ich sehr schön. Das ist so viel reiner Alkohol.
Weil du musst dich auch zügeln, ne? Also wir hatten im Theater bei uns mal eine Dame, die hatte auch ein Glas Sekt bestellt, laut Ryder, was sie im Backstage haben möchte. Kam schon um 15 Uhr für die 20 Uhr Vorstellung, hat auch sie am Flügel eingestimmt, ohne die ganze Zeit dabei getrunken. Hinterher war auch der Agentur gefeedback, schreiben Sie mal lieber 3-4 Flaschen
auf. Das ist natürlich eine Chance für die Zukunft, weil wir leben ja in einer Zeit, wo weniger... Also jetzt gerade aktuell vielleicht nicht, aber eigentlich tendenziell, wenn man so die letzten 40 Jahre betrachtet, wird weniger stigmatisiert und es wird auch mehr enttabuisiert und das heißt, Alkoholsucht wird dann besprochen.
Mhm.
Das heißt nicht, oho, alle haben eine tolle Trinkkultur, aber die paar, die es nicht schaffen, die haben Pech gehabt, sondern das gehört eigentlich immer heutzutage mit dazu, wenn man Produzent ist, dann sagt man, das kann als Genussmittel gebraucht werden, das ist aber auch ein Nervengift und dafür gibt es bloße Beratungsstellen und Hilfestellen und wir können drüber reden.
Wie war der Auftritt?
Ausgesetzt, die Leute teilen das.
Wie war denn der Auftritt der Künstler?
Ja, ging super los. Guten Abend, Düsseldorf.
Oh nein, das ist nicht wahr.
Das ist dann genau so ging es los und dann hat sie natürlich, in dem Moment kommst du auf den Boden zurück. Ne? Und deswegen denke ich mal, also ein Schnäpschen oder vor einer Rede oder kann ich nachvollziehen, würde ich glaube ich trotzdem lieber nicht machen. Aber danach eher wie eine Belohnung oder eine, jetzt hast du es geschafft, das Glas kann ich mehr nachvollziehen.
Musikerfreunde, ein Freund, der hatte wirklich vor Aufregung im großen Bremer Theater zu viel getrunken und fiel auf dem Weg zum Mikrofon in den Lichtgraben leider, weil er es nicht geschafft hat. Und dann,
das hat ja auch was Performatives.
Ja, das Publikum war, es ging so entzückt und die andere Sache, bei anderen Drogen ist es nicht für besser. Ein Kumpel, der Klavier spielte, das Vergnügen werden wir nachher mit dir auch noch haben, Felix. Ein Kumpel, der Klavier spielte, spielte bei dem Gedenken an einen an AIDS verstorbenen Mann und hatte bedauerlicherweise von zu viel Kiffen Lachflash. Und das ist natürlich bei so einer Trauerfeier gar nicht so gut. Und deswegen, also du hast völlig
recht. Ja, alles unkontrolliert. Auch diese grotesken Momente haben wir ja alle auch schon im Film verarbeitet und erlebt und gesehen oder in Literatur. Und ich finde, das gehört natürlich auch zu einer Gesellschaft dazu. Und ich glaube, das ist heute so, alle Longevity und Gesundheit und man möchte sich verbessern. Aber wir vergessen halt auch, wie viel das von Menschen abverlangt. Und dass wir deshalb auch auf jeden Fall eine Suchtgesellschaft sind. Egal, ob es Alkohol oder Zigaretten sind, was man sieht, vielleicht eher, oder ob es
härtere Drogen sind. Du kannst ja nach vielem sehen.
Oder ob es, meiner Meinung nach, heute hat ja das Handy die Zigarette abgelöst sozusagen. Ne? Eine Sache, wo jetzt schon klar ist, dass sie harte Erkrankungen hervorrufen wird, gesellschaftliche Veränderungen hervorrufen wird und trotzdem kleben alle davor und benutzen es und versuchen sich ein bisschen zu zügeln. Aber jeder kann selber gucken, wie die Medienzeit sozusagen am Handy ist. Und es wird uns noch 10, 20 Jahre begleiten und dann werden wir in 40 Jahren die Folgeerkrankungen davon schaufeln. Und die Frage ist, das ist dann eine gesellschaftliche Frage, wie könnte man diese Suchterscheinungen, auch die, die nicht so sichtbar sind, verbessern in der Gesellschaft? Ne? 4-Tage-Woche oder andere Ideen oder, das ist aber immer so, der Mensch strebt nach viel und wie kann er sich aber noch zurücknehmen? Das
sind aber auch skandinavische Einflüsse, ne?
Ja,
viel bei dir.
Ups, wie konnte das passieren?
Zigaretten sind natürlich auch, können wir jetzt auch lange drüber sprechen, was die schönste Zigarette war, die wir jemals geraucht haben. Hat jemand von euch, habt ihr überhaupt geraucht?
Ich habe einen Nachbarn gehabt und wir waren 10 oder 11 und haben uns dann am Kiosk R1 gekauft. Die Luftrasse hieß das damals. Und wir sind dann spazieren gegangen und haben zusammen versucht, diese Zigaretten zu puffen und haben dabei gequatscht. Und das war unser intimer, geheimer Moment. Und alles, was danach kam, war nicht toll. Also ich bin kein Raucher, ich bin militanter Nichtraucher immer gewesen, weil ich es einfach auch nicht so lecker finde.
Mhm.
Ich kann verstehen, wenn Leute, ne, also als Drogenhersteller kann ich verstehen, dass Leute sozusagen auch das benutzen. Ne? Das ist mir vor kurzem erst gekommen, da habe ich da nochmal über das Rauchen nachgedacht, das ist eigentlich die größte Atemübung der Welt. Ne? Alle stehen und machen so, ne? Das, was heute alle sozusagen bei autogenem Training machen oder bei Yoga, das haben die Leute einfach jahrelang mit
Ein Moment für mich.
So, ein Moment für mich und wahrscheinlich irgendein Werbeslogan vielleicht auch. Ne?
Weil Nicole, ich
finde, sonst hast du ihn jetzt geschöpft.
Zu dir passt eine Zigarette ein. Ich sehe dich damit. Also ich habe
vor 10 Jahren zuletzt.
Aber es ist halt der Sohn, ne? Ich habe beide Schwiegereltern an Lungenkrebs verloren und erlebe jetzt sozusagen, dass die fehlen und nicht mehr da sind. Die erleben unsere Kinder nicht mehr. Die erleben all dieses Glück, was jetzt meine Eltern mittragen dürfen, nicht mehr mit. Und meine Frau ist traurig darüber, mehr als das, wirft ihnen das, obwohl sie tot sind, noch vor, dass sie das getan haben, weil sie immer zeitlebens dagegen gesprochen hat. Und diese Menschen haben sozusagen ihr Leben verkürzt. Und das ist natürlich auch jedem Menschen sein Recht, eine persönliche Entscheidung. Ich tausche vielleicht einen Genuss gegen auch eine Lebensverkürzung, ob das jetzt Extremsport oder was anderes ist. Aber es ist, es gibt eventuell, wenn man jetzt diese Mechanismen dahinter versteht, auch einen Ersatz, den man dafür finden kann.
Und ich muss sagen, ich habe, das ist mit, für mich fest mit Dortmund verbunden, das Rauchen anfangen, weil ich von Dortmund aus mit dem Liegewagen, als Liegewagenbetreuer immer nach, also Leute eingeladen habe und so. Und man musste in so einem Dienstabteil sitzen. Man saß vor den Decken, die man vorher gefaltet hatte. Und die Decken wurden nie gereinigt. Deswegen haben diese Decken gar nicht so gut gerochen. Und was besser roch, war, wenn man so eine französische Zigarette geraucht hat, weil dann war das Dienstabteil voll mit leckeren Qualm. Und man roch diesen muffigen Gestank von den Decken nicht mehr. Und das war der Anfang von einer...
Das Übertünchen von menschlichen
Gerüchen. Gar nicht
schön. Das stimmt ja auch. Als es mit dem Rauchverbot eingeführt worden ist, konntest du auch nicht mehr ins Village gehen eigentlich, ne? Weil alles so gestunken hat nach sämtlichen anderen Dingen, die man vorher... Warst du da nicht?
Ja, einmal vielleicht zur Abi-Feier oder so.
Ich war eigentlich mit 13, 14 war das früher.
Ich habe jetzt alles hart erkämpft später in der Uni.
Aber du machst durch dieses viele gleichzeitig machen, kommst du denn oft zu dem Moment, dass du auch was fertig machst und abschließt und empfindest du dann eine Erleichterung oder Genugtuung oder pusht dich sowas nicht? Oder hast du das Gefühl, es ist so viel und du wirst nie in deinem Leben fertig werden? Das könnte ja auch belastend sein.
Das fand ich neulich, war ich im Zirkus Flick Flack und stand in einer Pause mit so einem Opa in einer Schlange. Und wir kamen in 2 Minuten in ein sehr tiefes philosophisches Gespräch, ne? Weil wir beide unsere Töchter vor uns hatten. Meine eben klein und 5 und seine irgendwie 45, so eine große, blonde, schöne Frau. Und dann sprachen wir so und er sagte so, du hast eh nur einen Versuch im Leben und der geht eh schief. Ja, und das ist, ob man was beendet oder ob etwas ohne Schluss ist. Ich gucke zum Beispiel auch gerne Filme, die ein offenes Ende haben.
Echt?
Ich liebe das.
Das ertrage ich nicht.
Ich liebe das, weil es ist keiner, der, also auch als Physiker, wenn du so einmal in so kosmische Sphären hochsteigst, es ist ja nicht erkennbar, wo ein Ende ist und auch in der Zeitrechnung, wo Anfang und Ende sind. Und jetzt als kleiner Schnapsbananen möchte ich natürlich gerne To-Dos abschließen. Ich habe so Listen mit hunderten To-Dos drauf und freue mich immer, wenn ich 5
wegkreuzen kann. Das hast du mal erzählt, ja.
Und dann kommen aber auf jeden Fall 20 neue dazu. Und das ist aber im Fluss. Das ist okay für mich. Und natürlich genieße ich es, etwas abzuschließen. Ne? Also, weiß ich nicht, ein Bild fertig zu malen, ein Stück fertig zu üben. Aber auch das ist wieder so ein atmender Prozess. Das Stück ist fertig, ist abgeschlossen. Du hast das vielleicht vorgespielt. Und dann vergisst du es vielleicht und nach 10 Jahren holst du es aus der Schublade und fängst es neu an. Und es kriegt eine andere Farbe, es kriegt einen anderen Geschmack. Es ist gereift mit deinem Leben, mit Erfahrungen. Und also Dinge sind nie fertig. Nichts ist fertig.
Wir werden mal gucken, dass, wie du jetzt mit auf die Sachen reagierst, gut, dass du zum Schnapsglas greifst, Felix.
Ich mach's einfach.
Weil Nicoletta wird dir jetzt vortragen, was zu deinen Ungunsten vorliegt.
Genau.
Wie fies.
Felix Krämer kann die schlimmen Dinge des Lebens. Schnaps brennen und Pralinen. Als gäbe es nicht schon genug Alkis und Diabetiker. Zudem steht er im Verdacht, auf fragwürdige Wortspiele zu stehen. Ihm gefällt es, wenn man sagt, er brenne für Dortmund. Und da muss man den Schrecken vielleicht doch mit hochprozentigem verdauen. Insofern auch wieder clever. Krämer ist so nett, dass er dem klassischen Westfalen damit große Angst macht. Wir haben uns trotzdem getraut, dich einzuladen. Kannst du dich hier mit...
Voll okay, ich dachte, ich komme echt so total die Schocker-Stories über mich oder so.
Zumal wir da ja fast Zugang gehabt hätten, Nicoletta, wenn ihr euch so lange kennt.
Ja, ich bin irgendwann wieder auf dein Gymnasium gewechselt. 2 Jahre war ich woanders und dann kam ich aufs Stadtgymnasium.
Aber ich bin ja auch so, ich war woanders. Wie gesagt, als Nerd bin ich ja auch eher so Schwiegermutter-Typ. Da sind nicht so viele Stories am Start und es gibt dann schon so ein paar Sachen, aber die kennen auch nicht viele.
Mhm. Also was würde für dich, wenn du jetzt bei anderen Leuten suchen würdest, was wäre das dann, was du da, nach was du gucken würdest, wenn du sagst, da sind dunkle Geheimnisse, da sind Dinge, Verwinkeltheiten, irgendwas?
Ich glaube, wir haben alle Abgründe.
Und ich finde das normal im Leben. Und ich habe ja vorhin auch über Enttabuisierung gesprochen. Ich finde das wichtig, dass Leute darüber sprechen.
Mhm.
Ob das der Fehltritt in der Beziehung ist, ob das eine Lüge ist, ob das ein geschäftliches Fehlverhalten ist, ob das... Also ich finde, diese Dinge sind bekannt, dass sie passieren. Wenn man Psychologe ist, weiß, kennt man die Abgründe von Familien und von Partnerschaften. Wenn man Anwalt ist, kennt man die ganzen Abgründe von Auseinandersetzungen und Streitigkeiten. Und wir haben eigentlich Tools an der Hand, das aufzuklären. Wir könnten das in der Schule erzählen, wir könnten das in der Gesellschaft besser erzählen. Machen wir aber nicht, weil wir auch natürlich ein Stück weit ein Theaterstück spielen. Das ist auch okay. Ich bin da immer so sehr desillusionierend. Man muss nicht auch jeden Tag rumlaufen und sagen, hey, du siehst aber heute scheiße aus, und immer nur ehrlich sein. Aber ich finde, mehr Offenheit bei vielen Themen bringt einen Mehrwert für alle. Weil alle haben irgendwas auf dem Zettel. Alle haben eine Sucht oder Schwierigkeiten oder Dinge, die mit sich kämpfen. Auch wenn man jetzt also hier bei euren beiden Aufzählungen, positiv und negativ, wenn man da so die Erfolge runterrattert, da fehlt ja ganz viel, ne? Wo man gelitten hat, wo man zweifelt, wo man Ängste hat oder so, ne? Und das ist, ich glaube, auch das ist eine Atmung. Auch das kommt im Leben. Ich bin ewig in, also die Zeit, wo ich dich kenne, ist eine Zeit, wo ich immer Bauchschmerzen hatte. Weil ich nervös war, weil ich mir dachte, mache ich was richtig, kann ich was? Ich bin auch von vielen kritisiert worden. Ich war immer der Jüngste, ich habe immer auf die Fresse bekommen, auch weil ich eine große Klappe hatte. Und das war also keine nur angenehme Zeit in der Schule. Und trotzdem haben mich Mobbing-Erfahrungen und solche Dinge auch viel über die Gesellschaft gelehrt. Ich gucke heute auf die Leute, die mich vielleicht damals geschädigt haben, zurück und denke mir, okay, die haben auch eine Story dabei gehabt. Die haben das nicht gemacht, weil sie einfach schlechte Menschen sind, sondern denen hat vielleicht auch ein Bedürfnis war nicht erfüllt, eine Liebe hat gefehlt, eine elterliche Aufmerksamkeit. Vielleicht waren die richtigen Freunde da oder die richtigen Vorbilder oder sowas. Ne? Und wir sind so viele Menschen am Planeten, wir haben Mittel dazu, richtige Vorbilder zu geben, richtige Rahmen zu bauen, und auch in Dortmund. Wir haben so geile Communities von Leuten, die sich schon zusammenrotten, wenn die alle ein bisschen offener sind und sich auch mischen, da ist echt viel Potenzial dabei. Jetzt habe ich mich völlig verrannt.
Ich kann das auch gar nicht teilen, weil ich habe dich immer ganz anders wahrgenommen, und ich glaube, meine Freundinnen auch. Der kann alles, dem gelingt alles, den kannst du immer fragen, und du warst ja auch immer hilfsbereit, auch in der Theater-AG, wo wir dann zusammen waren, da war ja mein Vater.
Ach ja, hast du dich aufgehoben gefühlt von ihm?
Ja, gut, also doch, ja. Das war für mich ein sicheres
Gefühl. Ich hab's alles nicht gewusst, so dumm.
Dass wir das zusammen gemacht haben. Also das muss ich schon sagen. Es war, habe ich ganz anders wahrgenommen. Aber,
ja, aber das ist ja auch, ne? Also ja, wenn man so ordentlich erzogen wird, das macht ja auch auf anderen Eindruck, dass man vertrauensvoll ist.
Mhm.
Ne? Und das kriegst du aber im Coming of Age nicht gemeldet, ne? Also dann steht irgendwann mal in der Abi-Zeitung was Nettes über dich. So, wenn du dann alle so in Abstand denkst, so, kacke, warum habe ich das nicht gewusst die ganze Zeit? Hätte ich hier richtig abbauen können.
Das müsste man sich zwischendurch öfter gegenseitig...
Es gibt Leute, die, der Punkt, den du da gemacht hast, finde ich, weil ich erinnere mich, ich fällt dir sein Name nicht ein, ist im vergangenen Jahr verstorben. Der Regisseur von dem Film Das Leben ist eine Baustelle, das war ein großer Erfolg. Und dann kamen alle an und sagten, ja hier, du musst jetzt in unsere Talkshows kommen und wir müssen mit dir reden, weil du hast ja so einen tollen Film gemacht. Und er hat das immer abgelehnt, weil er gesagt hat, wenn ich in so eine Talkshow gehe, dann erzählt ihr mir mein Leben so, als sei das ein zwangsläufiger Erfolg. Erfolgsgeschichte.
Ja.
Nicoletta Knus leitete erfolgreich ein Theater. Ja. Das ist kein Wunder, dass man sie an die Met geholt hat, damit sie die noch weiter nach vorne bringt. Jetzt lebt sie in Manhattan, ein Luxusleben, wird mit dem Hubschrauber zum Einkaufen geflogen und sowas. Das sieht dann immer so aus. Und genau das, was du gesagt hast, was am Wege ist, weil das Leben ist eine Baustelle, dieser Film beispielsweise, der wäre fast überhaupt nichts geworden. Das waren katastrophale Bedingungen, da ist alles drunter und drüber gegangen. Und er hat sich zwischendurch gedacht, wenn der Film nichts wird, bin ich geliefert, ich bin pleite.
Ja.
Und das erzählt man natürlich, wenn dann die NDR Talkshow, sitzen da alle und klatschen und dann so, toll, tolle Erfolgsgeschichte, toll.
Ja, aber wenn du besoffen in den Sackgraben fällst, dann ist es erstmal schlecht. Ne?
Ja, das ist so lange schlecht, bis du ein Album rausgibst, wo sie dir als deutscher Künstler einen Grammy für geben.
So.
Dann ist das völlig okay.
Die sind aber das ist auch eine Verantwortung, die ich auch bei den Medien sehe. Ne? Aber nicht nur bei den Medien, sondern das geht in der Schule los. Kinder sind ja auch nicht, reden nicht nur nett übereinander. Kinder sind richtig grausam. Und,
Kinder sind schrecklich.
Und, aber wenn man, also jetzt gerade meine Kids sind in der Schule, und ich finde, ein großer Unterschied zu meiner Schulzeit, oder vielleicht auch gerade die Schule, wo die sind, in Dortmund, in der Waldorfschule, ne, ich finde das sehr positiv, wenn die einen Konflikt haben, wenn die zusammengebracht, diskutieren den Konflikt und sind danach wieder okay miteinander. Wenn ich weiß, wenn mich einer verdroschen hat, dann habe ich auf jeden Fall den nächsten Bus genommen, wenn der gekommen ist. Ich saß immer hinter der Hecke und habe gedacht, oh, der kann den haben, ich bin einfach eine Viertelstunde zu spät, kein Problem. Und mein Sohn, wenn der mit jemandem eine Klopperei hat oder ihm jemand richtig übel zugespielt hat, dann sitzen die eine Woche später in der OGS und spielen zusammen Uno.
ne? Weil die lernen, trotzdem Umgang zu finden. Und das finde ich, das ist für mich so eine schöne Geschichte, wenn man merkt, warum auch ein anderer einen Fehltritt macht und einen fairen Umgang findet und fair miteinander spricht und übereinander.
Das ist eine andere Regeneration, weil mir kommt das Konzept Rache dabei viel zu kurz. Also, dass man sagt, so, du glaubst, okay, aber.
Ja, aber Rache ist ja ein Affekt.
Ja, natürlich, aber so, Affekt, ne? Ist ja was ganz Schönes.
Rache wird richtig fies, wenn du da eine Woche drüber grübelst und dann, dann denke ich, ist das Niedertracht. Ne? Und,
das sind aber die ganz starken Worte, ja, jetzt Felix. Also das ist man doch mal.
Und da fehlt ja beiden was, weißt du, wenn beide total happy sind und die haben elterliche Liebe, die haben ihren Alltag und so und dann passiert ein Fehler, dann brauchst du nicht auf Rache sinnen. Ne? Also haust du vielleicht einen zurück oder so und dann geht's auch, ne? Ach, also ich finde es auch okay, wenn da ein bisschen Gewalt im Spiel ist. Auch das darf man nicht tabuisieren. Gewalt in Familien kommt auf jeden Fall vor. Ich habe kleine Kinder gehabt, mein Sohn hat mir immer beim Windeln wechseln, der war so 6 Wochen alt, mit der Hacke ins Jochbein getreten. Mhm. Jedes Mal, wenn ich das Ding aufgemacht habe, hatte ich
das Ding, die Windel.
Die Packung, ne? Habe ich sofort eine im Gesicht sitzen gehabt und ich habe echt gedacht, ich klatsch dich an die Wand. Ne? Oh. Und das ist ein Thema in der Elternschaft, da kommt auch keiner vorher und sagt, Gewaltfantasien mit deinen Babys, die wirst du haben. Es ist aber so. Und dann kannst du plötzlich verstehen, warum solche Dinge passieren. Vor allem denkst du mal, oh, wer kann denn sein Kind auf das Fenster schmeißen? Jetzt weiß ich, klar, ist möglich.
Eine Freundin, liebende Mutter einer Tochter, hat vor, so ein Buch darüber zu schreiben, was Eltern alles nicht dazu sagen. Und das ist sehr, sehr, wenn das Buch soweit ist, werden wir das hier in unserer wunderbaren Hafenbar besprechen. Ich möchte aber zu was Schnöderem kommen, Felix, weil wir wollen ja auch ein bisschen nachverfolgen, wie das gelaufen ist in deinem Leben. Du warst in Regensburg und hast da studiert. Und Regensburg, gerade wenn man sich über so eine Stadt wie Dortmund Gedanken macht, dann sieht man Regensburg im Vergleich, und ich glaube, der Vergleich könnte nicht gravierender ausfallen, eine der schönsten Städte Deutschlands. Ich war im vergangenen Sommer da, einen Sommerabend, du guckst auf die Donau, da gibt es die Altstadt, das ist ja einfach nur prächtig.
Mittelalterlich, italienische dreieckige Plätze.
Ja, und was
unglaubliches, tolles Gastroleben.
Aber wie ging es dir damit, als du da gelebt hast?
Ich war in der Uni in so einem Betonklotz und habe Programme geschrieben. Und dann habe ich meiner Professorin gesagt, so, hey, das habt ihr doch alles schon mal ausgerechnet. Ich habe gesagt, egal, das machst du trotzdem nochmal. ich hatte halt gedacht, so, ey, Physikforschung, die sitzen da alle und erfinden irgendwas richtig Neues, Tolles. Aber du musst halt auch da erstmal ins System reinkommen. Und auch das ist nicht Open Source. Da sind ganz viele Forschergruppen und die haben Forschungsgelder. Und die schmeißen jetzt nicht ihre Daten in den globalen Pott, damit die Welt verbessert wird, sondern die überlegen auch, wie sie ihre Projekte vorwärts kriegen. Und haben auch dann noch ihren normalen Alltag dazu, den sie bestreiten müssen. Also das war... Physiker sind schon spezielle Leute. Also ich bin
aber trotzdem, auf die Heimat zurückzukommen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Potsdam an einem schönen Septembermorgen. Die Sonne schien, man sah da überall tolle Bauwerke. Man guckte zur anderen Seite von dieser Bühne, da war Wasser und da waren Leute mit Booten. Und ich habe in dem Moment gedacht, Mist, so schön kann Dortmund nie sein. Das habe ich tatsächlich gedacht, weil ich wusste gar nicht, warum mir damals Dortmund eingefallen ist. Und jetzt frage ich, deswegen nehme ich diese Umfahrung, Felix, um dich zu fragen, hat es so Regensburger Momente gegeben, wo du gedacht hast, ist mir aber jetzt gerade wurscht, dass ich jetzt hier so toll sitze, ich will zurück nach Dortmund?
Ja.
Warst du auch oft zurück in Dortmund in der Zeit? Ein regelmäßiger Heimkehrer?
Als meine Großmutter krank geworden sind. Ne? Mhm. Als meine erste Großmutter an Krebs erkrankt ist, habe ich gedacht, scheiße, jetzt verreckt die da zu Hause und ich bin nicht da. Und dann bin ich auch durch meine Prüfung sausen lassen oder beziehungsweise lange aufgeschoben, ein bisschen geheult vor den Professoren. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mit der noch Zeit verbracht, bis sie gestorben ist. Und bin neben der eingezogen sozusagen, am Schwanwall. Und ich stand hier auch am Anfang in Dortmund und habe aus dem Fenster geschaut die ersten 5 Jahre und gedacht, scheiße, wo bin ich hier gelandet? Ne? Man guckt dann, wenn man weg war, mit einer anderen Brille auf Dortmund. Und trotzdem ist das Heimat. Und trotzdem liebe ich hier Dinge. Ich habe auch in Regensburg, gibt es auch viele schlechte Sachen. Wenn da Winter ist, das ist im Donautal, da fährst du Fahrrad und der Nebel klebt in deiner Jacke. So als Stück kannst du rausnehmen und auf den Tisch legen, den Nebel. Das ist so Depri und es ist so schwermütig und da ist auch dann wenig los. Es ist also irgendwie halt auch eine kleine Stadt. Ne? Also wenn du ins tolle Theater gehst, da gibt es auch ein paar, gibt es den Lernbeutel für Jazz und gibt es auch ein Theater und so. Aber wenn du richtig krasse Sachen sehen willst, musst du mal nach München fahren. Oder wenn auch ein bisschen mehr Leben da. Also ich habe das Gefühl gehabt, manchmal werden da schon die Bürgersteige auch hochgeklappt.
Ist ja ein anderer Schlag Mensch, oder? Bist du denn gut zurechtgekommen? Also, oder waren die Kommilitonen sowieso?
Ja, das ist schon eine Grundhaltung. Natürlich sind die anders. Wenn du da als Dortmunder auskommst, bist du Ausländer. Ne? Du bist einfach aus dem Ausland, nicht aus Bayern. Ne? Und auch da sind die Kommilitonen gemischt. Physiker sind ein nettes Volk. Die machen Spieleabende und kochen zusammen und gucken Arthouse-Movies. Ne? Also die das können. Die anderen, die Autisten sind, die bürsten sich die Schuppen von den Schultern und rechnen weiter. Und dann gibt es halt so ein paar, die normal sind. Und da gibt es wirklich, wirklich auch krasse Stereotypen, die stimmen. Und trotzdem gibt es halt auch krasse Ausnahmen. Und bei den Bayern genauso. Ich habe mich da wohl gefühlt, man findet überall nette Leute.
Aber
überall gibt es solche und solche, in jedem Volk, in jeder Ecke.
Hast du herbeigesehen, dann zurückzukommen?
Ich hatte dicke Trennung nach einer 9-jährigen Beziehung mit einer Dortmunderin, die mit mir nach Passau gegangen ist. Und dann saß ich da in so einem Nebel rum und habe gesagt, was mache ich hier eigentlich? Ne? Alle meine Mitschüler sind sozusagen aus einem kleinen Kreis, waren irgendwie nur 12, 13 Studenten in diesem Kurs. Und die waren alle schon in San Francisco, in London. Der eine war bei der Bank, der andere hat irgendwelche Roboter gemacht, der nächste hat irgendwelche Chips entwickelt. Und ich saß da noch an meinem Diplom, weil ich so die faule Made in dem besonderen Kurs war. Und dann dachte ich irgendwie so, was mache ich hier eigentlich? Und habe das auch in Frage gestellt. Und habe gesagt, ist das wirklich mein Weg? Programmieren, weiter modellieren? Mein Bruder hat dann gesagt, wir können mal so ein Paper machen und so. Und irgendwie war aber meine Stimmung gar nicht da. Ich musste heim. Ich musste einfach heim. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe meine Oma miterlebt. Dann habe ich so eine Auszeit bei meiner Family genommen und habe dann auch Dortmund wieder schätzen gelernt. Mein bester Kumpel ist hier. Ich liebe auch das Unversteckte an Dortmund, das Ungeschminkte. Ne, alle ringen sich ja auf über Stadtbild und Innenstadt und Penner und Crack-Junkies und so. Ne? Es wird viel zu sehr alles in einen Topf geschmissen. Für viele dieser Fragen gibt es keine Lösung oder gibt es Lösungen. Es werden die Spezialisten nicht gehört oder nicht genug. Und alle zerreißen sich den Mund darüber, wie Dortmund eigentlich aussieht oder wie sie eigentlich ist. Aber Dortmund ist eine Riesenstadt. Da gibt's alles. Da gibt's mega schöne Parks. Es gibt tolle Kulturorte. Es gibt unglaublich tolle und fähige Menschen, die keiner kennt. Und die eben in ihren Communities sitzen, weil wir so viele Ethnien und Hintergründe haben. Und die Innenstadt wäre der ideale Ort, um das zusammenzuschmeißen und richtig groß und schön zu machen. Und das bewegt mich.
Aber kam das dann dazu, dass du das Familienunternehmen dann übernommen hast? Also dann kam die Erkenntnis oder wurde das gefordert?
Mein Vater hat mich nie gedrängt. Und
deine Schwester?
Meine Schwester ist Neurologin in Münster. Die forscht sich auch krumm. Und
die forscht sich krumm.
Ja, also zur Medizin hat ein ganz besonderes Verhältnis. Ne? Man sagt ja immer, Ärzte, die verdienen so viel und die machen da ihre Arbeit. Aber das ist ein unglaublich hierarchisches System. Die sind alle Opfer gewesen dieses Systems. Und wenn sie oben sind, sagen die anderen müssen genauso schackern. Und dann durchlaufen die Nachtschichten, Dienste, die werden so ausgequetscht seelisch. Also und wenn die dann sozusagen fertig sind, dann müssen sie auch irgendwie ihren Weg finden und tragen unglaubliche Verantwortung für Menschen.
Meinst du, sie trinkt mehr Schnaps als du?
Überhaupt nicht.
Okay.
Überhaupt nicht. Meine Schwester ist ein totaler Ochse, die arbeitet ihre Pflichten weg. Und in der Familie ist sie auch, sie ist dem Unternehmen auch nah. Die ist da wie ich groß geworden. Die hängt auch an den Immobilien und an dem Standort. Und wenn wir sie brauchen, nicht nur medizinisch, ist die immer Gewehr bei Fuß. Und mit einer Disziplin und mit einem Fleiß, den keiner hier kann in dieser Stadt.
Also ist sie dir wahrscheinlich auch dankbar, dass du das weiterführst, ne? Also
das auch, aber sie ist für mich auch immer vorangegangen. Mhm. Sie ist 4 Jahre älter als ich, die hat ein 0,8er Abi gemacht und mich damit sozusagen ans Lernen gebracht. Die hat mir das Lesen beigebracht damals in der ersten. Die hat mir immer gezeigt, wo es auch Fallstricke gibt im Leben und ich bin dann drüber gesprungen.
Ja. Und jetzt mit deinen Eltern, also ich bin ja auch im Familienbetrieb gewesen, aber ich habe nie das Gleiche gemacht wie mein Vater, sondern wir haben die Aufgaben ja von vornherein getrennt. Er war auf der Bühne, ich habe den Rest gemanagt. Du machst jetzt das, was deine Eltern vorher, habt ihr das jetzt einfach auf 3 aufgeteilt oder kommt ihr euch da in die Quere?
Wir kommen uns in die Quere, aber das ist Absicht. Wir sind wie so ein kleiner Bundestag und jeder hat seine Position, auch politisch. Mhm. Und wir würfeln die immer zusammen. Und jeder bringt seine Stärken ein. Und ich bin auf jeden Fall der Treiber. Und ich muss aufpassen, dass meine Eltern nicht überfordern, weil die ja schon eigentlich im Ruhestandsalter sind. Aber die lieben die Arbeit, die brennen auch für ihre Arbeit. Und wir werden das auch gemeinsam weiterbringen.
Du hast es ja zum Beispiel gelassen. Ihr habt das Theater aufgehört, euer Familientheater. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Unternehmen übernommen von 1863, das würde mir unglaublich schwerfallen zu sagen, ja, und ich bin jetzt der, der in den Sack haut. Ich bin jetzt der, der sagt, wisst ihr was, 1863, ganz schön lange her, jetzt auch gut.
Also es gibt nur, es gäbe eigentlich nur so einen Grund, richtig in den Sack zu hauen. Und das wäre, meine Frau kommt aus Dänemark, zu sagen, okay, in Dänemark gibt es sehr gute Bildungssysteme für meine Kinder. Es gibt eigentlich auch gute Sozialsysteme. Alle haben, ich glaube, 1,50 Meter mehr Strandfläche, alle Einwohner, als die Deutschen. Ne? Die Deutschen haben irgendwie dann Daumenbreit und die Dänen haben irgendwie 1,20. Es gibt so eine Vergleichszahl. Also und wenn du in Dänemark irgendeinen Stress hast, dann gehst du halt einfach an den Strand. Trinkst einen Schnaps und dann gehst du an den Strand und gehst eine Runde spazieren, lässt die Wellen deine Probleme wegwaschen.
Und frierst dir einen Pin in den Hintern, weil es mal so kalt ist in Dänemark.
Ja, ach, im Sommer, jetzt mit Klimawandel, hat so 25 Grad. Ne? Also es ist eigentlich wirklich...
Das kanische Gefühl.
Ja, es ist wirklich ein schönes Verhältnis. Und also das wäre der einzige Grund aufzuhören, wäre zu sagen, es ist woanders vielleicht irgendwie schöner und wir machen es uns jetzt bequem und versilbern alles und gehen woanders.
Hast du denn Angebote, bei denen du vielleicht schon nachgedacht hast oder schwach wirst oder wüsstest, wenn das Angebot, nein, dass jemand deinen Laden nehmen will?
Nö, aber das kriegt man irgendwie hin, kriegt alles verkauft mit dem richtigen Preistag.
Aber wenn wir mal darüber reden, 1863, das heißt, euer Unternehmen hat in der ganzen Zeit, in der sich Dortmund entwickelt hat, in der sich die Region so entwickelt hat, wie das ja nach außen hin auch in Klischees wahrgenommen wird, hat das natürlich immer eine Rolle gespielt. Die Leute haben Schnaps getrunken. Also ich kenne das als das, was ältere Männer machen, an einer Bude stehen und machen mal noch hier einen kleinen Rachenputzer. Und das, du hast ja schon angedeutet, Felix, die Zeiten haben sich verändert.
Ja.
Und wie müsst ihr euch darauf einstellen? Also ist da...
Also wir haben eine ganz starke Trendwende. Unternehmen verschenken nicht mehr so viel Schnaps. Wir waren auch als Dortmunder Tropfen und Dortmunder Kohle ein ganz starker Präsentartikel.
Dortmunder Kohle, muss man sagen, Erfindung deiner Mutter, ist genau. Schokolade.
Ein hochfeiner, dunkler Trüffel. Also eine Spezialität, wie sie wirklich auch...
Ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Aromen.
Ne, aber das Besonderste vor allem ist einfach die Herstellung. Es wird wirklich händisch nach einem französischen Patisseriehandwerk, was eine sehr tolle Patissière zu uns gebracht hat, hergestellt. Und das ist unvergleichlich.
Und weil das ist auch deswegen unvergleichlich, das fand ich so toll, als ich es gelesen habe, dass man in Dortmund sitzt. Und es ist vor allem egal, ob man in Dortmund sitzt, ob man in Hamminkeln sitzt, ob man, weißt du, Schinder, wo in Neumünster, und man sieht den Film Schokolade mit Juliette Binoche, wo irgendwann der Bürgermeister, weil er so viel Schokolade gemampft hat, in so einem Schokokoma im Schaufenster liegt, aber man hat die ganze Zeit, oh, ist das anmutig. Und dann den Gedanken zu haben, das ist eine Sache, die ich auch in meinem Bekanntenkreis oft vermisse, dann den Gedanken zu haben, das mache ich.
Meine Mutter hat das
gemacht. Okay. Und das finde ich.
Film gesehen, die Musik läuft drauf und runter. Aber die ist halt auch ein Romantiker und ein Träumer. Und dann haben auch alle gesagt, das Ding in Dortmund braucht kein Mensch. Und
die kommen sofort. Die kommen sofort.
Schokolade, die Kohle heißt. Warum soll die Kohle heißen? So, ne? Und dann hat sie das patentiert, hat das umgesetzt und hat eine tolle Partnerin dafür gehabt und ein super Produkt. Und wie oft die in den Jahren schon gesagt hat, boah, das ist so viel Plackerei für die paar tausend Dosen, lohnt sich doch gar nicht. Weil der Knackpunkt ist, das ist eben durch die beschränkte Haltbarkeit kein Artikel, den man jetzt bundesweit in Einzelhandel stellt. Also den man einfach skaliert und plötzlich groß macht, sondern das bleibt immer so eine kleine Manufaktur. Und trotzdem finde ich gerade das wie so ein Oldtimer, den man auch mit Liebe behandelt, wo alle hinkommen und sagen, tolles Auto, da bin ich stolz drauf, finde ich Dortmund braucht auch eine Spezialität, auf die man stolz sein kann und die einzigartig ist, ob die jetzt monetär das größte Zugpferd ist oder nicht. Mein Argument ist dann immer zu sagen, diese Beigabe hat unsere Firma im Ansehen verändert. Die Leute haben einfach gemerkt, so, da kann ich nicht nur einfach 6 Küstenkorn für eine Gartenparty kaufen, sondern das ist alles Handarbeit. Auch die Spirituosen sind Handarbeit, werden nicht aus Aromen und Konservierungsstoffen, also Aromen und Konzentraten gemacht, sondern werden aus Kräutern und richtigen Rohstoffen gemacht. Und das hat ein Interesse geweckt. Und diese zwei Handwerke jetzt zu pflegen zu dürfen, ist für mich eine Ehre. Das ist für mich sozusagen was Schönes, dass ich das darf. Und auch das Feedback, was ich bekomme, trägt mich. Deshalb so unternehmerisch gibt es bis auf eben Schwierigkeiten durch, sag ich mal, Trinkgewohnheiten oder Kaufgewohnheiten, die man dann meistern kann, gibt es eigentlich keinen Grund, das zu verändern, sondern es ist wirklich schön, dass man so eine Firma betreiben darf. Jeder Betriebswirt, den ich kenne, jeder Freund, der sich mit Marken auseinandersetzt, sagt, das ist ein Juwel, den du da hast und was du pflegen kannst. Trotzdem. Es gibt auch Leute, die kommen und sagen, das können wir skalieren, das können wir richtig groß machen, können wir um den Globus. Ne? Aber das ist nicht der Anspruch.
Und jetzt hast du den Verschönerungsverein mit oder ohne deine Eltern ins Leben gerufen?
Die sind die philosophische Wege dafür.
Mhm.
Meine Mama und mein Vater haben sich meine ganze Kindheit immer über Haustüren und Lampen und Dinge in der Nachbarschaft unterhalten. Ich habe gedacht, warum reden die darüber? Ne, weil sie selber ein Haus gebaut haben und sich interessiert haben, weil sie Häuser verwaltet haben, ein, zwei Stück, und sich damit beschäftigt haben. Meine Mama ein Ästhet und ein Künstler ist, eine Musikerin. Und der Gedanke ist mir auf den Stadtformaten gekommen. Mit einem Freund beim Masterplan Plätze haben wir irgendwie gedacht, Mensch, die Stadt will. Alle wollen gerne, dass die Stadt geil ist. Alle sehen auch eine Chance. Aber die Stadtverwaltung, die natürlich nicht, das ist ja nicht eine Person, die Stadtverwaltung oder irgendwie so, ne, das sind, ist ja auch ein Ameisenhaufen, ein Riesenapparat von Menschen, die auch alle unterschiedlich sind, die wollen gerne, aber die können natürlich an die Eigentümer schwören.
Okay, alle wollen, aber wollen sie jetzt auch? Also bist du mit dem Kumpel, ist der noch bei der Sache?
Na klar.
Und wie viele noch? Also
wir sind jetzt 12, die Hälfte sind aus der Wissenschaft Kultur. Ja, als Kunsthistoriker, Wolfgang Sonne vom Baukunstarchiv, Hendrik Gödeker ist der Mitbegründer, der bei der unteren Denkmalbehörde ist, Andrea Zupanschewitsch vom Stadtarchiv, Alexander Apfelbaum, das sind alles Kulturschaffende. Und dann sind einige Eigentümer dabei, vielleicht darf ich den Namen gar nicht nennen hier.
Natürlich, du kannst alles hier sagen.
Datenschutz, ich sag's einfach. Also,
kann man das noch nicht nachlesen? Habt ihr schon?
Wir haben noch keine Webpräsenz, okay. Wir sind gerade beim Notar für die Eintragung, aber die Satzung ist unterschrieben. Und die Eigentümer, die dabei sind, ich kriege den Namen jetzt, Julius Ewald Schmidt, Christian Schmidt, Rebecca Busfeld.
Die war auch in der Theater AG.
Ja, war auch in der Theater AG, genau, kenne ich auch aus der Zeit. Leonard Streter, Maximilian Derwald hat auch mitgegründet. Hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen, aber das ist so Hälfte Eigentümer, Hälfte Kulturschaffende. Es ist auch ein Bürger dabei, der sich sehr für Dortmund interessiert. Lukas Kaufmann, der 0231 Photography auf Instagram betreibt, tolle Fotos und historische Stories postet. Menschen, die einfach Lust haben oder ein Potenzial sehen.
Aber Felix, da möchte ich mal jetzt einhaken, weil das, ich finde das großartig, weil ich hatte eine Lesung in der Reinholdikirche, ich war stolz wie Bolle, ich dachte, wow, ich darf aus meinem Buch in der Reinholdikirche vorlesen, ist das der Hammer. Und dann war das ein Sommerabend oder ein Spätsommerabend, also eigentlich sehr schönes Wetter. Und das ist so ein Wetter, wo Städte wie Regensburg ganz groß auftrumpfen, da kenne ich aber auch andere, selbst Städte wie Osnabrück, wo man denkt, oh, hier kann ich aber schön durchgehen. Und dann komme ich in meine Heimatstadt Dortmund und gehe vom Hauptbahnhof zur Reinholdikirche und bin dann da und denke mir, warum ist hier eigentlich so viel Kotze? Und warum ist da vorne neben der Reinholdikirche, die ein Wahrzeichen dieser Stadt ist, ist da so ein Dönerladen und so weiter und so weiter. Das war ein fürchterlicher Abend, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich so enttäuscht war. Ich dachte, ich möchte nicht diese Leute immer hören, die aus Hamburg kommen und dann,
war ich auch müde, das ist der Grund.
Die sagen dann zu mir, ja, ich war bei dir in Dortmund, war aber nicht schön. Wo ich denke,
ja, gut,
wo schicke ich sie hin? Ich sage dann immer, fahrt mal zu Schloss Delwig. Geht ins Heimatmuseum mit Tüten Dortmund.
Das aber nicht wenig. Es gibt 20 oder noch mehr Orte, die auch schöner sind vielleicht als Orte in Hamburg. Oder in Hamburg ist natürlich eine andere Stadt. Aber wir haben halt unsere Geschichte. Wir haben viel Zerstörung erfahren.
Aber das kann es ja nicht sein, Felix. Es kann nicht sein.
Und Kreuze gibt es in Hamburg auch.
Nein, aber man muss nicht neben das Wahrzeichen, da gibt es Leute, die sagen, gute Idee, baut ihren Dönerladen direkt neben das Wahrzeichen. Das gibt es Leute, die das zulassen. Und es gibt Leute, ich meine, ich war,
glaube
ich,
da. Wir haben Leute im Verein, die da diese Geschichten kennen. Und jetzt mein Thema, ich bin ja Handwerker und mache Handarbeit. Und auch die Stadtverschönerung ist eine Handarbeit. Das geht Objekt für Objekt. Also es gibt auch andere Tools, die Stadtverwaltung wird auch vielleicht mit übergreifenden Tools helfen. Zum Beispiel eine gute Gestaltungssatzung, die vielleicht mal an das Thema geht, warum hängt hier eigentlich alles voller Werbung? Brauchen wir die überhaupt? Braucht man das Riesenschild bei dem Laden, um den zu finden? Oder guckt man eh bei Google Maps? Und geht das nicht vielleicht dezenter wie in anderen Städten, sodass die Architektur und die Erdgeschosse auch wieder schön sind und sichtbar sind? Weil ein schönes Erdgeschoss freut dich, wenn du schöne Schaufenster hast und nicht alles nur einfach Fliese und Glas. Und eben, dass ein Haus von oben bis unten zusammenpasst, vom Dach bis zum Boden, ein schönes Haus ist nicht vermatscht von irgendeinem riesen Vordach oder irgendeiner anderen Tafel oder einem blöden Flachdachaufbau oder so. Darauf muss man natürlich achten und da sind in Dortmund bestimmt Bausünden passiert und Dortmund ist ein Patchwork, ein Flickenteppich aus verschiedenen Stilen, aber alle diese Stile kann man gut behandeln. Ich kann ein 50er-Jahre-Haus richtig schön sanieren. Ich kann ein Gründerzeithaus richtig schön sanieren. Das Problem ist halt, wenn ich ein Haus habe mit mega viel schönen Stuck im Mittelfeld und dann habe ich aber oben ein Flachdach und unten eine hässliche Haustür. Und dann noch der Aspekt, ist es nicht gepflegt. Ne? Die Haustür, da wohnen keine Leute, da sind halt Minderflächen in der Stadt, vor allem in den Obergeschossen, weil der Einzelhandel die Mieten dominiert. Der Einzelhandel ist der Treiber in Dortmund und dann sind oben Schuhlager oder Materiallager oder so, da wohnt keiner. Dann passt auch keiner auf, dass die Haustür sauber ist. Dann ruft keiner die EDG an und sagt, ey, da hat einer hingekotzt. Das macht vielleicht noch der Hilgering, der da wohnt und sein Haus hat und aufpasst. Oder eine Kirsten mit Zahles Bauer oder ein Eigentümer, weiß nicht, bei wem Gelhard. Leute, mir fallen jetzt noch 10 an, Ausbüttels, Hültenschmidt mit dem Henriettes Küchenladen, ne? Leute, die ihre Geschäfte und viele andere mehr, die ich jetzt vergessen habe, die ihre kleinen Geschäfte pflegen. Aber die Eigentümerschaft ist heterogen und es gibt eben auch viele Fonds, Einlagefonds, die bei einer Hausverwaltung das regeln. Und ich will die nicht alle schlecht machen, aber es ist ein anderes Interesse da, als wenn man vor Ort ist und das pflegt. Und das ist auch ein Ansatz, den der Verschönerungsverein, der ihn treibt, zu sagen, wir müssen aufpassen, dass Objekte nicht einfach weiter zur Spekulation werden oder auch auswärtigen Investoren so sehr in die Hände gehen. Es müssten schon Dortmunder Bürger ihre Innenstadt kaufen und gestalten und pflegen.
Was sagst du denn hier zum Hafen?
Schön geworden. Ich meine, es ist euer Eigentum. Das ist einfach so ein Raum wie den, in dem wir sitzen, gibt es wahrscheinlich nicht so oft in Dortmund. Ne? Es gibt wenig so tolle Flügel wie diesen hier. Aber auch die Atmosphäre, das ist einfach gelungen. Und es ist, weil ihr das selber nutzt und weil ihr es für euch auch schön gemacht habt und weil ihr hier auch einen Community-Ort schaffen wollt, Leute hinholen wollt. Und diese Intention ist positiv. Die ist fernab von Spekulationen.
Wir haben zwei Dinge mit dir noch vor. Du, den Flügel hast du gerade schon
angesprochen. Erstmal einen Schnaps jetzt.
Wir haben die schäbige Kiste. So nennen Nicoletta und ich die Kiste mit Fragen, die sind eigentlich alle gehässiger Natur. Es tut mir leid, Felix, das sagen zu müssen. Das wird aber alles seine Rundung erfahren. Das wird alles trotzdem sanft ausklingen, weil du für uns nachher noch Klavier spielen wirst. Vielleicht könntest du das noch sagen, weil das haben wir jetzt überhaupt nicht angesprochen. Welche Rolle spielt denn Musik in deinem Leben?
Meine Mutter ist Musiker, mein Großvater ist Musiker. Ich bin mit viel Musik groß geworden. Musik hat mich immer getröstet, wenn ich gedacht habe, die ganze Welt steht gegen mich. Dann war in der Musik jemand, wo ich dachte, okay, da hat vor 300 Jahren schon mal jemand so gefühlt. Ne? Der war super sauer, der war mega traurig.
Ich denke,
der war krass verliebt.
Die Frau verlässt dich. Und ja. Da sehe ich den Roman anfangs schon. Die Frau verlässt ihn, er sitzt in Regensburg im Nebel und denkt sich, ach du großer Gott, was mache ich jetzt? Ja. Alle Schnäpse ausgetrunken. Und wie kriege ich sie zurück? Kommt sie jemals wieder? Soll ich ihr schreiben?
Ja.
Und stattdessen hast du dann gesagt, jetzt mache ich Musik.
Ja, das also die Trennung war auch so ein Kapitel, wo Musik mich bestimmt gefangen hat, aber das ging in der Pubertät los. Wenn du dich sozusagen nicht einsortieren kannst und dich fragst, wozu gehöre ich, wer bin ich? Mhm. Ne? Und ich habe schlecht in den Schlaf gefunden, ich habe gerübelt, ich habe mal WDR 4 Musik zum Träumen gehört. Schön eingeratzt.
Wieso liegst du da? Hast du das auch gemacht?
Ja, ich mag auch WDR 4.
So mega schnulzig.
Wenn ich Radio höre, dann WDR 4.
Ja, wirklich, WDR 4 ist eure Welle als jemand, der sich jahrelang
bei 1Live... Ich kann das total nachempfinden.
Das ist fürchterlich, weil ich habe mich jahrelang bei 1Live mit anderen Leuten abgemüht, solche Leute wie euch ans Radio zu kriegen und dann hört ihr WDR 4 im Ernst.
Das ist so.
Und schönes bleibt.
Und dann um 12 ist die Sendung zu Ende, dann kommen die Brummifahrer wieder dran und dann bist du noch nicht eingeschlafen und denkst, scheiße, was soll ich jetzt?
Wie, dann kommt die ARD.
Ja, genau. Für die nachts im Auto fahren, oh, und jetzt, so kacke,
ich bin noch fünf. Ich habe ganz fest das Gefühl, dass sie das alles...
Falsch war auf der A7.
Aber da habt ihr...
Es gibt einfach, da, wo wir vorhin, kann man gut anknüpfen, wo wir gesagt haben, vieles in der Welt wird tabuisiert oder nicht besprochen, viele Abgründe. Ne? In der Musik findest du die. Und die hat einer vor 1000 Jahren gehabt, vor 500 Jahren hat jemand in einem Lied, in einem irischen Volkslied gesagt, scheiße, sie hat mich betrogen. So, ne? Und dann weißt du, okay, es kommt vor. So, ne? Und diese Gefühle, die da sind, das ist ja auch eine moderne Erziehungssache, zu sagen, okay, die muss ich nicht verbieten, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht traurig sein, sondern die Gefühle sind erlaubt, aber die Frage ist, wie geht man damit dann um? Mhm. Ja? Besäuft man sich und haut jemanden oder kotzt irgendwo in die Ecke? Oder kann man vielleicht mit jemandem drüber sprechen? Ne? Oder ein Musikstück hören oder irgendwie eine Lösung, ein Gedicht schreiben, was weiß ich. Ne? Oder ein Bild malen. Es gibt ja viele Wege, aber diese Wege haben mich immer begleitet und das war schön, dass ich das in meiner Familie gefördert wurde, weil Musik ist auch etwas, was nicht ohne Arbeit kommt. Kannst du nicht einfach hinsetzen und sagen, juhu, ich spiele jetzt Klavier. Sondern da musst du eine Mama immer sagen, bevor du zu Fitti Kreiner zum Spielen gehst, musst du aber noch eine halbe Stunde üben. Ich meine so, ach scheiße, ich will eigentlich Nintendo zocken. Aber du übst dann ein bisschen und dann geht's. Und ich muss sagen, viele weniger Leute spielen Instrument heute, obwohl der Zugang leichter wird. Es gibt so viele geile Tutorials online, nicht nur Lehrer Schmidt für Mathe, sondern auch für Klavier-Tutorials. Es gibt Notenlernen-App, Gehörbildungs-Apps. Es gibt so einen riesen Vorrat an Musik, aber vielleicht ist das auch gerade eine Überforderung, mit der wir als Menschen in den Medien jetzt fertig werden müssen in den nächsten 10 Jahren, dass wir es alles mal so tief kriegen, was wir ganz daran Kopfknall kriegen und wissen, okay, da kann man sich auch was von nehmen und was machen und nicht nur einfach die ganze Zeit reintanken und brieseln. Ja?
Das ist in, also wir kriegen mit, du dokumentierst uns das hier, wie viel unterwegs ist tatsächlich. Also ich habe mir zu Anfang überlegt, wie habe ich mir den Felix vorzustellen, wenn es hieß hier immer 1000 Sasa und Mann, der auf, aber jetzt habe ich eine sehr plastische Vorstellung davon, über wie viele Dinge du dir bemerkenswerte und inspirierende Gedanken machst.
Ja, Physiker versuchen einfach die Welt zu verstehen.
Ja, wobei Physiker, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in
Neugier.
Ich war bei Chemikern, die mit Physikern zusammen im Wissenschaftszentrum Golm das geteilt haben, und die haben immer auf die, da war nämlich ein Physiker und da stand ein Weihnachtsgesteck auf dem Tisch und der Physiker nahm das Weihnachtsgesteck, und es war ein Physiker aus Asien, und fing an daran zu lecken. Und dann sagten die Chemiker, typisch Physiker. Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt auch in dieser Welt geheime Codes, die wir nicht kennen können, als solche, ja, die ungebildeter sind. Jetzt kommt die böse Frau.
Du darfst natürlich selber aussuchen. Selber auch lesen, oder?
Damit so spielt.
Nein. Er wird total von uns dominiert. Wir suchen
uns was aus.
Und du?
Ach so, ich dachte, wir machen ein bisschen mal Risiko.
Nein, kein Risiko. Das Risiko ist, dass er sich auf die Kiste überhaupt einlässt.
Trinkt ihr den jetzt mal, den Schnaps?
Wir trinken den Schnaps. Wir trinken gerne, weil das ist sowieso...
Meiner ist nämlich schon lange leer. Ich kann das nicht so gut aushalten, dass da die Gläser stehen.
Wir können den teilen.
Achso, okay. Sehr gut.
Könntest du das mit der Frage
einmal zugegangen?
Ja, die Frage: Küsst du besser oder tanzt du besser?
Ich glaube, das ist subjektiv.
Küsst du denn noch viel?
Ich würde gerne mehr küssen. Ich bin jetzt 9 Jahre verheiratet.
Wunderbarer Dialog.
Ja.
Das ist das, was du vorhin mit den Enttabuisierungen gemeint hast.
Ja,
völlig. Wie du das gefragt hast. Ich bin total hingerissen.
Ja, er schien so lange nachzudenken. Jetzt weiß ich, hast du zuletzt getanzt?
Ich habe wahrscheinlich zuletzt getanzt. Mit meiner Frau, die habe ich beim Tanzen kennengelernt.
Beim Tanzen hast du sie kennengelernt? Hast du sie das soll man
alles gleichzeitig zuletzt passiert.
Hast du sie angetanzt? Das soll man ja eigentlich nicht.
Die hat sich in so einem Bleistiftrock und einer weißen Bluse in Kopenhagen bei so einem Swing-Tanzabend vor mich gesetzt.
Mhm.
Da habe ich gedacht, die frage ich nochmal. Hat sich einmal so gestreckt. Und dann habe ich sie zum Tanz aufgefordert. Und dann geht's beim...
Moment, sie streckte sich aus welchen Gründen?
Entweder weil sie gedacht hat, ich strecke mich vor der Person.
Mm-hmm.
Oder weil sie einfach Rückenschmerzen hatte.
Mm-hmm.
Es gibt 2 Möglichkeiten. Wir scherzen da auch öfter drüber. Aber wir tanzen Lindy Hop und Charleston. Das ist so Musik zu Swing-Musik der 20er Jahre. Gibt's auch in Dortmund eine coole Community. Im Ruhrgebiet gibt's viele Communities dazu. Und wir haben uns aber in Kopenhagen auf einer Veranstaltung kennengelernt. Und das ist ein Social Dance, das heißt, man tauscht die Partner. Man tanzt 1-2 Tänze und wechselt dann.
Kommt man sowieso näher.
Ja, man kommt sich ziemlich nah beim Tanzen. Ne? Man riecht sich, wenn man 5 Stunden tanzt, schwitzt man auch ordentlich. Also man merkt gleich schon, das ist auch so eine Crema-Regel, ne? Dass man sozusagen gleich merkt, ob das passt von der Chemie, wenn man jemanden dann so kennenlernt. Und wenn man einen Tanz tanzt, dann ist es oft, weil der andere entweder stinkt oder Mundgeruch hat oder einem auf den Fuß getreten ist oder kein Rhythmusgefühl hat oder so. Ne? Wenn man 2 Tänze macht, das ist eigentlich so die Höflichkeitsregel, also 2 Lieder. Und bei 3 ist schon irgendwas schief. Und wir haben uns halt so angegrinst und hatten so eine tolle Chemie beim Tanzen. Und das ist auch immer noch, obwohl wir jetzt Eltern sind und darunter auch, also unsere Kinder sind super, aber wir leiden unter dem Elternsein und auch unter der Herausforderung des Lebens. Das ist wirklich alles andere als einfach nur easy bei uns. Das Tanzen ist uns geblieben. Wir schalten morgens zum Frühstück Swingmusik an und tanzen durch die
Zum Frühstück?
Ja.
Ich habe auch eine musikalische Frage.
Ja.
Okay, bitte, raus damit.
Eisgekühlter Bommerlunder, 10 kleine Jägermeister oder Schnaps, das war sein letztes Wort. Zu welchem Trinklied schüttest du dir gerne einen ein?
Schnaps, das war sein letztes Wort.
Ist schön, ne? Da kommt man direkt in...
Ja.
Haben wir noch?
Aber eigentlich höre ich ganze Lieder. Ja.
Du hörst was?
Sehr,
du willst noch mehr fiese Frauen.
Ja, ganz fies. Wie sehr freust du dich auf den Tag, an dem deine Kids zum ersten Mal Schnaps trinken? Oder war der schon?
Ja, die haben sicherlich irgendwo auch schon mal was ausgeleert. Aber, ich freue mich jeden Tag, wenn meine Kids irgendwas Neues dazu holen.
Bist du eher geizig oder eher schadenfroh?
Ja, geizig.
Geizig? In welcher
Schadenfroh bin ich gar nicht.
In welcher Beziehung geizig? Also,
Ich bin eigentlich auch nicht geizig. Also ich habe tolle Mentoren und Freunde gehabt, die mir so ein bisschen diese Krämersparsamkeit versucht haben rauszuprügeln. Ne? Also wenn ich dann irgendwie in Berlin bei Kumpels angekommen bin, es hat einen Sturm gehagelt, hat er gesagt, jetzt nimm endlich ein Taxi. Ja? Bevor du mit deinem Trolley durch die ganze Stadt gehst. Das wäre so vielleicht, ne, der Ansatz gewesen.
Kam deine Frisur auch durchs Sparen am Friseur?
Nee. Geil.
Du. Das ist die winkelhässliche Frage. Nee,
meine Frisur ist, ich bin einfach von meiner Frau völlig skandinavisiert worden. Das ist meine Woche, wenn ich bei meinen Eltern bin, bei denen ich oft bin, wegen Firma und auch Kindern, bin ich oft bei meinen Eltern, dann sagt meine Mama immer, dein Bart, Mensch, du siehst aus wie ein Penner. Du musst den mal 5 Millimeter kürzer machen. Oder wir waren bei so einem tollen Barbier, könntest du nicht da mal hingehen? So. Und dann komme ich zu meiner Frau und die sagt, oh, dein Bart, der hat jetzt so eine richtig gute Länge. Siehst aus wie ein Wikinger. Gefällt mir.
Und damit identifizierst du dich auch? Also du siehst, wenn du jetzt Vikings guckst, die Serie guckst, dann denkst du dir, ja guck mal, das sind die Leute, mit denen habe ich eine enorme Schnittmenge.
Ich muss mir echt so ein martialisches und männliches antrainieren. Ich bin ein Nerd von zu Hause aus. Also alles, was hier an Männlichkeit sichtbar ist, ist gebastelt, ne? Und antrainiert. Wie beim Klavierüben und wie beim Hockeyspielen. Und ein Stück weit habe ich an manchen davon Gefallen gefunden, aber ich bin auf jeden Fall nicht so ein, also die Wikinger stehen ja auch für Morden, Lünchen, Vergewaltigen, Plündern und das passt nicht, da habe ich zu wenig von dieser Schadenfreude für, ne? Dass ich das irgendwie richtig mit mir identifiziere. Aber Wikinger sind halt auch, weiß ich nicht, Überlebenskünstler, Entdecker, Abenteurer. Und
du hast häufig heute das Wort Communities, also so Gemeinschaften verwendet.
Ja.
Die sind eine mustergültige
Gemeinschaft. Das ist eine spannende Gemeinschaft. Haben viele Regeln, die wir gar nicht kennen, die irgendwie witzig sind.
Haben gesiedelt, also haben sich weiterentwickelt.
Meine Frau, die kommt wirklich, die ist auch genauso groß wie ich. Wenn wir streiten, ist immer Nase an Nase. Und die hat so lange rote Haare und die stellen sich dann bei uns beiden auf. Also, ne, du hast auch gesagt Skorpion, wir sind beide Skorpion. Das ist schon, kann schon cool werden, wenn wir streiten. Sie mag es nicht so, ich finde es voll gut, weil ich das von zu Hause gewöhnt bin. Und Wikinger, das ist bestimmt bei der auch Wurzeln und vielleicht bei mir auch. Aber die langen Haare, das ist einfach so, ist einfach der moderne Überleger.
Normalerweise.
Ich habe eine halbe Glatze komplett schon und anstatt mir die halt jetzt so wie, weiß ich nicht, Heinz Erhardt da so rüber zu kennen, ne? Habe ich halt einfach einen Dutt oben drauf.
Was ich nicht verstehe, ist wie ein Mann, der so
ich aufmache, sehe ich aus wie, wie heißt er nochmal? Wer ist er? Gildo Horn.
Du wirst erst in diesem Jahr 40.
Ja.
Und der erste Mensch, der dir einfällt, ist Heinz Erhardt. Der ist ja schon, das ist ja verblüffend.
Ich bin auch Bieder.
Wie er. Also der wunderschöne Gedichte konnte wahnsinnig gut mit der Sprache umgehen.
Ja, das ist wie attraktiv das ist, wenn man toll reden kann.
Fragen wir doch mal hier die.
So Leute, die haben null Körper und man will sie einfach, weil sie schön sprechen.
Wie vertraut bist du mit dem Werk von Heinz Erhardt?
Doch, der lief bei uns auch im Fernsehen viel.
Wenn nicht.
Mein Vater hat CDs und so, ja.
Trinke ich einen Korn. Wenn nicht, dann noch täuschen, ne?
Wir
Alkoholikerlied.
Wir möchten jetzt erleben, wie ein Wikinger. Ich weiß nicht, ob du Mozart für uns spielst, aber wie ein Wikinger jedenfalls auch. Weil es gibt es ganz selten, wenn man sich Klischees von Wikingern sieht, man Drachenboote, meine Vikings, muss ich ehrlicherweise sagen, ich war gestört davon, wie viel zügellosen Sex es da gegeben hat. Ich hätte mich auf Kampfszenen und Schwerter und so weiter gefolgt. Es wurde viel zu viel in Fällen da rumgemacht.
Aber das ist doch so ein, da muss ich nochmal einhaken. Da waren wir nämlich vorhin, konnte ich meinen Punkt nicht ausspielen. Wir haben da vorhin drüber gesprochen, auch über die Medien und was da konsumiert wird und so, ne? Und Gewalt, Sex, Abgründe, ne? Wenn du abends dich hinschaust, schaust ja, weil wir sagten, hier die Erfolge am Blatt runterrattern von Nicoletta oder von anderen erfolgreichen Menschen oder so, ne? Aber wenn du dich halt abends auf die Couch liest, dann guckst du nicht die Doku über die Erfolge, sondern dann guckst du halt immer Gewalt, Sex, Abgründe, Betrug, Mord.
Ja, aber zu viel, so, als älterer Herr stört mich das, wenn da zu viel Sex vorkommt. Ich habe das lieber, wenn mehr Kampfszenen und sowas und Landschaften. Und deswegen fand ich das verstört. Aber was niemals vorkam in der ganzen Serie, erstaunlicherweise nicht, niemals spielte einer, Ragnar zum Beispiel der Held, niemals spielte jemand Klavier. Und das heißt, wir brechen heute mit dieser Sehgewohnheit.
Aber ich wette, da die Hälfte von den Schauspielern kann Instrument.
Ja, natürlich, das sind ja auch Models eigentlich. Da war so ein Mann dabei, der Hauptdarsteller, ich weiß, fällt mir sein Name nicht ein, hat ganz tolle Werbespots gemacht. Aber keiner,
der das Schönste an so Historienfilmen, ne? Ein Kontrast zu der echten Person nachher, ne? Wo man dann da so nackt mit so Peitschenhieben auf dem Rücken und irgendwie so
Blut
im Gesicht.
Du sagst das jetzt so, der
siehst du die bei einer Preisverleihung im Anzug?
Mir ist das im Interview passiert, dass ich Günther Lamprecht, der Schauspieler, der hat immer so, der hat den Franz Bieberkopf im Alexanderplatz damit ist er berühmt geworden, immer so ein derber Mann, so laut. Und ich habe das eins zu eins genommen, hatte dem Interview vor mir sitzt ein absolut feinnerviger Mann, weil man genau das, was Felix sagt, weil man das falsch war. Also man überträgt die Rolle einfach und denkt sich, ja, der muss ja immer so sein.
Soll ich jetzt was besonders Feines spielen?
Nein, du sollst, wir wollen nur dieses Bild gerne bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erzeugen.
Dann machst doch den Ton aus, dann fühle ich mich gleich.
Nein, weil du das mit dem Wikinger so schön ausgespielt hast. Das soll alles zusammenkommen. Eure schöne Zeit zusammen an der Schule, der Wikinger, die große Kultur, so ein bisschen Regensburg im Nebel, das muss alles jetzt in dem einen Musikstück drin sein. Felix, der einsame Felix, der verlassen worden ist von einer hartherzigen Dortmunderin.
Und gerne viel mehr küssen will.
Und viel? Das hat er so nicht gesagt.
Das hat er genau so gesagt.
Ja. Habe ich falsch zugehört? Entschuldigung.
Ich habe das genau gehört.
Ja?
Ja, wollen wir?
Küssen?
Nee. Wir fangen mit dem Klavier an.
Einverstanden. Ja, okay.
Okay, bitteschön. Das Klavier gehört Felix. Wir können dann schon mal Tschüss sagen, Nicoletta. Ich finde, wir haben viel gelernt.
Ja, ich habe auch noch nicht alles gewusst. Wobei Felix immer gerne viel erzählt. Die Gelegenheit haben wir ihm ja auch gegeben.
Das ist sehr dortmunderisch, finde ich. Dieser kurze Weg zum Ziel erzählt viel.
Ja, und keinen Streit vermeiden. Wie bei ihm in der Familie, ist auch ein Dortmunder Ding.
Kein
aber auch schnell wieder vergessen, schnell wieder verzeihen.